ARD Sounds.
Hallo, Freunde!
Das war wieder so ein Intro, das mein Tinnitus aktiviert hat.
Hä, das war doch gar nicht so hoch.
Doch, das war so genau der Pitch. Ach, genauso so, okay. Der Trigger-Point. Aber jetzt haben wir es schon.
Sorry an Levis Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musste durch. Ich bin hier mit Levinelius Penelira und ich bin Fabi. Und Levi,
ja.
Was ist das älteste Familienmitglied, was du hast, noch lebende?
Das müsste meine Oma sein, die ist jetzt 91.
Wow,
ja.
Sehr ähnlich wie meine Oma, weil meine liebe
Lebt
Omi,
die auch noch?
Meine liebe Omi ist 90 geworden.
Oh, jetzt. Aber jetzt nicht mehr, also jetzt tot. Ach nee, die ist 90. Ach so, 90 geworden im Sinne von, also, gerade 90 geworden.
Vor zwei Tagen war ihr Geburtstag.
Man redet so ja auch über tote Leute.
Nein. Sie hatte am Donnerstag Geburtstag und hatte jetzt. Weißt du, was?
Okay.
So. Und ich war auf ihrem Geburtstag und ich muss sagen, ich habe noch nie einen Raum so viele, also alte, macht ja Sinn, ne? Ist ja alles ungefähr ihre Altersgruppe. Ich weiß nicht, was das ist, aber es macht mich sehr, hat mich sehr existenziell gemacht, einfach. Weißt du, so ein 90. Geburtstag ist ja auch schon eine Ansage. Und dann siehst du so viele alte Menschen auf einmal. Und ich weiß nicht, ich wurde mir sehr meiner Mortalität bewusst auf einmal. Sie ist sehr fit und noch sehr fit im Kopf auch. Übrigens, Maschine einfach, meine Oma. Aber so ein 100. Geburtstag, selbst wenn der stattfindet, was ich natürlich hoffe, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr so gefeiert.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und das ist so die letzte Feier so in diesem Umkreis.
Ja.
Weil man hatte eine goldene Hochzeit und dann halt so 80 von meinem Opa damals auch noch. Der ist mittlerweile leider verstorben. Aber ich weiß nicht warum, aber ich bin da wirklich auch von diesem Ereignis bin ich auch zurückgefahren und hatte fast keine Musik.
Aber war es jetzt so Stellvertreter existenzielle Krise, dass du dachtest, es ist jetzt so der letzte große runde Geburtstag für deine Oma?
Ja, aber
oder war es mehr so, dass du dir deiner eigenen Sterblichkeit bewusst bist und dir gedacht hast, was mache ich mit meinem Leben?
Ja, eher zweiteres.
Okay, so, aber man muss ja sagen, das waren ja alles Menschen, die noch gelebt haben, ne?
Ja, ich weiß nicht, so, ich finde das immer mega interessant, auch so mit denen zu reden, so ein bisschen und so. Habe ich jetzt gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich war nur mit meiner Cousine da. Aber
hast du dann auch, da waren doch bestimmt auch so alte Leute, die nicht gewusst haben, was du beruflich machst und denen du das dann erklären musstest. Wie hast du den 90-Jährigen erklärt, was du beruflich machst?
Tatsächlich habe ich wirklich nur angesprochen von den Leuten, die es so ein bisschen auf dem Schirm hatten. So.
Hm.
Und da musste ich mir ein paar... Ich bin da reingegangen mit der Befürchtung, okay, ich muss jetzt hier mich verteidigen quasi, beziehungsweise allen das erklären. Aber das ging. Aber ich bin ehrlich, so bei älteren Leuten und so, ich versuch's gar nicht.
Ja.
Also ich sage immer, ja, ich mache so Videos am Internet, läuft ganz gut.
Ja.
So, und dann haben sie meistens so, was für Videos? Und dann sage ich Comedy und dann reicht's meistens. Ja.
Musste durch mit Levi und Fabi.
Meine Eltern waren letztens auf dem 60. Geburtstag. Die sind ja auch schon jetzt 60, 61. Ja. Und haben mir erzählt, dass sie auf diesem Geburtstag sind und sich dann gedacht haben, warum sind denn hier nur alte Leute?
Ja. Das ist, glaube ich, wirklich, man vergisst das so.
Und die haben aber erzählt, also ich finde ja die Gespräche, wo ich erklären muss, was ich mache, schon schlimm.
Ja.
Aber die haben erzählt, wie die Gespräche sind, wie sie mit anderen Leuten sprechen, weil andere Leute haben das so mitbekommen, dass ich irgendwas mache.
Das ist, glaube ich.
Und dann gehen die aber auf dem Geburtstag auf meine Eltern zu und sind so, ja, was macht denn der eigentlich? Ich habe da was gehört. Wie verdient man denn da eigentlich Geld mit?
Ja.
Aber halt nochmal viel distanzierter.
Ja.
Checkst du? Und das stelle ich mir noch anstrengender vor, als wenn so auf mich Leute zukommen.
Ja.
Wenn die dann für mich erklären müssen, was ich da eigentlich gerade mache.
Ja, das fand ich richtig, weil für mich ist das so voll der getrennte Kosmos. Das auch, wenn meine Schwester irgendwie erzählt, so, weil ja, ich habe ja meine Schwester noch nie thematisiert und Raschaga ist ja nicht mein richtiger Nachname. Ja. So, ne? Und deswegen bekommt man das gar nicht mit. Und meine Schwester hat verheiratet, einen ganz anderen Nachnamen, egal. Auf jeden Fall hat sie dann auch gesagt, ja, das ist dein Bruder, oder? Und dann meinte sie, ja, genau. Und sie ist halt eine ganz andere Lebensphase als ich, ne? Und dann denke ich mir auch so, damn. So, da denkt man gar nicht dran. Ne? Man lädt so seine Videos hoch und so, aber dass das auch irgendwie dann, auch in dem alten Ort quasi, wo ich gewohnt habe, in dieser Siedlung, ist das auch wohl hier und da Thema.
Ja.
Das ist schon so.
Dass das reale Konsequenzen hat für die Mitmenschen, ja.
Ja, ja. Das ist wirklich, hat man irgendwie oft gar nicht so auf dem Schirm. Was sagst du, wenn du gefragt wirst, was du machst?
Ich sag meistens, ich mache so einen Mix aus Comedy und Wissensvideos.
Ja. Okay.
Und dann hoffe ich, dass nicht weiter nachgefragt
wird. Ja, wirklich.
Es ist so schwer, das zu beschreiben.
Ich bin auch immer besonders so, und was für eine Comedy? Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich beobachte eine Sache und versuche es irgendwie witzig.
Ich finde, das ist auch so schwer, das zu beschreiben, ohne so komplett arrogant zu klingen.
Ja, ja, genau.
Ich mache Comedy, ich mache lustige Videos.
Genau.
Die Leute finden mich extrem lustig einfach nur.
Genau.
Die Leute lachen bei meinen Videos und damit verdiene ich mein Geld.
Boah, aber die, manche haben auch wirklich sehr, sehr, sehr taktlose Fragen. Dann so, wirklich
ja.
So, bist du berühmt?
Ja.
So, was, so, von wegen.
Ich habe
so
das Gefühl, manchmal denken die Leute auch, die sind dann so ultra cool, wenn sie so extra so signalisieren, dass sie ganz besonders wenig über dich wissen.
Bro, weißt du, wo ich das am meisten immer im Real Life erlebe, ist, wenn irgendwelche Typen, du merkst so, die sagen, holy shit, so, ich feiere seine Videos oder so, aber die sind halt mit einem Date oder einer Freundin oder so und wollen dann halt so auf nonchalant cool machen. Das habe ich wirklich schon häufiger, dass sie dann halt so, du machst so Videos und so.
Ja.
Ne? Und dann, aber dann machen die ein Foto und zittern so. und dann denke ich mir so, ja, es ist okay. So, weißt du? Aber die wollen halt so dann cool vor ihrem Girl und so.
Weißt du, was auch eine Art von Influencer ist, die mich jetzt in letzter Zeit extrem genervt hat. Und ich will jetzt einen neuen Fachbegriff einführen. Gut. Also so einen neuen Fachbegriff zu etablieren, das ist ja für so Wissenschaftler so das Höchste, was einem passieren kann.
Ja.
Weil dein Wert als Wissenschaftler wird ja daran gemessen, wie oft wirst du zitiert. Und wenn du so einen Begriff einführst, der dann auch so in deiner Fachdisziplin, der sich da durchsetzt, dann wirst du halt arschhäufig zitiert.
Ja.
Weil alle beziehen sich auf deinen Begriff und nehmen dann deine Definition.
Ich krieg gerade Bachelor-Flashbacks,
genau.
Weil da war das auch so, da musstest du manchmal wirklich für einen Begriff eine ganze Studie irgendwie durchplappern.
Ja.
Und die Studie war mir scheißegal, aber ich musste halt die Definition haben.
Genau. Und das ist halt so das Beste, dass du als Wissenschaftler so eine Definition hast, die immer zitiert wird. Weil dann kriegst du tausende Zitationen und dann bist du der Bre in der Welt der Wissenschaft. Die Koryphäe.
Ja.
So. Und ich würde jetzt auch gerne einen Begriff etablieren. Da habe ich aber die Frage an dich, weil ich habe jetzt zwei Begriffe. Und das ist jetzt schon eine wichtige Auswahl, die wir hier treffen, weil dann wird immer diese Folge hier referenziert.
Ja.
Entweder Pick-Me-Influencer oder performative Influencer. Und damit meine ich Influencer, bei denen quasi der ganze Content darauf aufbaut, dass sie sich über Influencer lustig machen.
Ja.
Und die ins Lächerliche ziehen.
Mhm.
Weil es ist ja so ein Trend in der Influencer-Welt, Influencer sind immer die anderen. So, man redet immer schlecht über die Influencer und das sind aber auch immer Influencer, die schlecht über Influencer reden.
Ich weiß nicht, das Wort gefällt mir auch. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie, weißt du?
Ja, aber ich bin da eben drauf gekommen, weil ich habe so einen Funkbeitrag auf Instagram gesehen von Marvin Wildhage. Und der macht ja öfter auch so Videos, in denen er so sich ein paar Späße erlaubt. Und man muss aber sagen, in den letzten Jahren ist das halt wirklich oft gewesen, ich schicke Influencern Produkte, für die sie keine Werbung machen sollten und dann machen sie doch Werbung dafür.
Yeah.
Also es ging schon immer stärker in so eine Richtung, oh mein Gott, die dummen Influencer. So.
Yeah.
Und jetzt, was er eben gemacht hat, ist, es gibt ja immer so unter Videos so Kommentare von so Bots, die dann so KI generiert sind, die sich dann irgendwie aufs Video beziehen, aber eigentlich auch nicht, ne?
Genau.
Irgendwie von so, und diese Kommentare, die wollen dann offensichtlich Onlyfans-Content verkaufen und da hat er halt eine Recherche gemacht, wo er gesagt hat, yo, die Kommentare, die sind von Bots und die wollen Onlyfans-Content verkaufen.
Ja.
Also es war jetzt, ich würde sagen, es hatte nicht so eine hohe, ich habe es nicht gesehen, aber von dem, was aus der Funk-Instagram-Slide-Beschreibung rausgeht, war das schon wirklich eine sehr, jetzt es hatte nicht so die ganz hohe journalistische Fallhöhe, so, diese Recherche. So, aber wahrscheinlich hat er trotzdem irgendwie wichtige Punkte rausgefunden und sonst was, und das meine ich aber gar nicht. Und dann die nächste Folie auf dieser Slideshow war dann nämlich, dass Marvin Wildhage da ein Statement zu abgegeben hat und das so ein Werturteil, würde man in der Schule im Abi sagen, abgegeben hat, wo er gesagt hat, ich verstehe nicht, warum Influencer immer sagen, dass sie so viel verdienen, aber dann nicht mal einen Minijobber einstellen können, um diese Kommentare zu entfernen. Und da, das hat bei mir wirklich so low-key, also Marvin Wildhage bestimmt nette Person, aber so einen kleinen Ick ausgelöst. Weil es hat sich so auf Krampf angefühlt, am Ende musst du irgendwie noch den Influencern so die Schuld geben. Checkst du?
Ich bin ehrlich, ich lasse alles in meinen Kommentaren stehen.
Ja.
Also das wird ja auch, das moderiert sich ja selbst.
Ja.
Also ich meine, wenn jemand komplett irgendwie, das sage ich tatsächlich auch neuen Leuten, die anfangen mit Content und so, ich sage immer so, dein Job ist es, Videos hochzuladen.
Ja.
So, dein Job sind die Videos und nicht die Reaktion, weißt du? Das ist halt so, natürlich, ne, mal gucken, okay, wie kam das an und so, das ist auch wichtig für, ne, für Contentplanung und alles. Aber ich persönlich, also ich habe fast schon, und das, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich das konnte, aber ich habe so irgendwie, diese Kommentare haben irgendwie gar nichts so mit mir zu tun.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich glaube, das ist auch sehr gesund, das so zu sehen. Also ich weiß ja, okay, ich habe dieses Video hochgeladen und da gibt es manchmal gute Reaktionen. Ja. Also natürlich 95% gute Reaktionen, aber dann halt manchmal ein paar dumme Kommentare. Aber zuallererst, die komplett dummen Kommentare werden dann ja auch wieder kommentiert von Leuten, die mich, also irgendwie die Sache verteidigen oder mich oder was. Und dann wird ja auch geratiot des Grauens meistens. Also das, der Hate-Kommentar.
Und ich finde auch, es ist vor allem Aufgabe der Plattform, so Bot-Kommentare zu verhindern.
Ja.
Das ist doch jetzt nicht meine Aufgabe, dass ich mich dann da hinsetze und bei jedem Kommentar überlege, ist das jetzt ein Bot oder nicht?
Nee.
So kannst du ja auch gar nicht bei allen Kommentaren immer sagen. So. Nee. Und ich finde, es hat mich aber so genervt, weil das dann in so einem Tonus war, so als hätten die Influencer eine Schuld, dass irgendwelche Leute eventuell auf Bot-Kommentare reinfallen und dann so gefälschten OnlyFans-Content konsumieren, so als wäre man selber als Influencer in Anführungszeichen verantwortlich für diesen gefälschten OnlyFans-Content. Und ich meine das jetzt gar nicht so konkret an dem Beispiel, aber es ist was mich schon länger nervt, weil ich das Gefühl habe, dass halt so sehr viel Content darauf aufbaut, dass man sich am Ende einfach über die Influencer echauffieren kann, obwohl es die Influencer ja auch gar nicht gibt.
Jetzt zu dem Beispiel, was mich am meisten auch ist, wenn YouTuber sich so extra sehen.
Ja, das
so,
meine ich, meine auch vor allem YouTuber.
Ja, genau. Das also, ja das so, ihr seid auch von hier.
Ja.
Weißt du? Okay, ich glaube schon, wenn jemand so auf YouTube richtig krass ist, und ich habe auch vor, auf YouTube richtig krass zu werden, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit so, ja, klar. Und ist ein bisschen, also die Plattform ist langsamer. Also wenn du da krass was gerissen hast, ist es meistens, das ist ein Grund so. Aber so zu tun, als ob das nicht die komplett gleiche Branche ist, finde ich ein bisschen affig. So.
Ja, ich auch. Und vor allem, ich habe auch das Gefühl, da ist dann so ein Elitarismus, weil die ganzen Leute, die auf YouTube sind, sowohl die Zuschauer als auch die YouTuber selbst, die hassen dann alle so TikTok.
Genau.
Und dann gibt es halt immer so diese negativen Beispiele, die dann irgendwie Werbung machen für irgendwelche Produkte, ne, hinter denen sie eventuell nicht stehen. Mhm. Und die werden dann herangezogen und das wird dann verallgemeinert.
Yeah.
Alle Influencer sind immer TikToker. Das sind immer TikToker.
Yeah.
So, das sind nie irgendwelche YouTuber oder sonst was. Das sind immer TikToker. Und da wird dann halt, ne, ehrlicherweise, es ist aus einer soziologischen Perspektive schon alleine logisch, wenn du 100 Anfragen rausschickst an Influencer, auch an teilweise ja auch an sehr kleine Influencer, ne, die haben ja teilweise nur ein paar 10.000 Follower, dann die werden teilweise wirklich sehr wenig verdienen mit Social Media. Wenn du 100 Anfragen rausschickst, wirst du da zwei Personen bei haben, die gerade existenzielle Geldnöte haben, hohe Schulden, irgendwie einen Pflegefall oder sonst was, für die das dann halt nicht so ist, ja okay, ich mache jetzt irgendwie nur Werbung, hinter der ich stehe und ich scheffel ja eh Millionen und dann lehne ich die Anfragen mal einfach ab, sondern für die ist das wirklich viel Geld und die brauchen das und die wissen dann eventuell auch, ich mache da gerade scheiß Werbung, aber das ist dann halt nicht so richtig eine Option und das sind dann halt diese Mikroinfluencer, die eigentlich kein Geld damit verdienen, die dann öffentlich so ein bisschen auch gedemütigt werden, auf eine Art und Weise.
Weißt du, wo mich das am meisten abfuckt? Wenn die dann größer werden und das wird denen dann noch vorgeworfen. Ich habe da auch meine Prinzipien, aber ich glaube auch, wenn es da wirklich auf einmal um existenzielle Sachen geht, es ist ja immer noch legal.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wenn Leute sich irgendwie darüber aufregen, dass ich würde es auch privat nicht machen, aber wenn sich da Leute darüber aufregen, irgendwie, dass jemand mal Werbung für ein Bier macht oder so, dann denke ich mir immer so, ja.
Meistens sind diese Produkte ja auch gar nicht so in dem Sinne kritisch, sondern sie machen einfach nichts. So, dann wird halt irgendwie eine Handcreme verschickt, die halt keine Handcreme ist, sondern irgendwie nur Wasser oder so.
Ja, das ist halt so.
Ne? Es ist jetzt, na klar, wenn das jetzt Leute sind, die versuchen, die Leute in Schneeballsysteme zu locken oder illegale Inhalte machen oder wirklich krass problematisch sagt, ne, dann keine Frage. So. Dann
aber ich sehe das auch immer, und das versuche ich auch so zu machen, es gibt was so einen Unterschied zwischen kein gutes Produkt und Scam. So, weißt du? Auch zum Beispiel so Finanzsachen oder so würde ich auch immer die Finger von lassen. Das ist einfach zu riskant. So. Selbst wenn es ganz gute, also etabliert ist, ich würde immer sehr vorsichtig sein damit. Außer sie bieten mir genug Geld. aber so, das sind halt so, da haben Leute wirklich aktiven Schaden drum. Aber wenn irgendwie eine Handcreme nicht so effektiv ist wie beworben, Mein Gott, weißt du? So, natürlich nicht cool und hier kann ich auch X-Skincare heißt, der Leon, sehr lieber, der macht da auch so Aufklärungsarbeit, besonders weil bei Skincare ist sehr viel Bullshit auf jeden Fall dabei. Mhm. Aber darum soll es auch nicht gehen. Aber es ist halt so, keine Ahnung, du machst Werbung für ein Produkt und das ist dann vielleicht nicht so gut. Ist was ganz anderes, als wenn du Leute wirklich über den Tisch ziehst, ja, weißt du? Also da bin ich auch immer, da denke ich mir so, ja, mein Gott.
Ja, und ich finde auch, man muss halt auch immer den Menschen dahinter sehen. Wenn das halt wirklich so ein Fall ist, wo das jemand ist, der macht halt so Videos zum Spaß. Und wenn man, ich glaube, die Leute haben auch so ein bisschen so ein falsches Gefühl davon, in welchen Bereichen man als Influencer Geld verdient.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das wurde ja auch dann auch von Marvin Wildhage so ein bisschen vermittelt, so Influencer reden immer davon, wie viel sie verdienen, aber haben dann kein Geld für einen Minijobber. Influencer verdienen wahnsinnig unterschiedlich viel. So, wir beide verdienen jetzt ziemlich gut und können auch gut davon leben. Es gibt viele Influencer, die tun das nicht.
Nee.
So, und das sind gerade die Influencer, die dann, keine Ahnung, so 50.000 Follower haben und so 10.000 Klicks auf ihre TikToks. Das ist kein Bereich, wo man davon leben kann. Das sind Bereiche, wo man vielleicht mal eine Kooperation hat für so 200 Euro oder so.
Ja.
Ne? Aber das ist noch nicht viel Geld.
Das ist generell extrem unterschiedlich, auch in welcher Nische du bist und so.
Ja.
Es gibt natürlich auch andersrum. Es gibt Leute, die haben 50.000, 60.000 Follower, aber haben halt quasi ein Produkt mit inbegriffen in ihrem Content und die verdienen dann extrem gut so.
Ja.
Aber also ich finde das immer ein bisschen schade, so wenn einfach dieses Elitäre so ein bisschen und dieses halt über einen Kamm scheren. So, ne? Also ich habe auch diese Übergangsphasen wieder so, wo das so, okay, es läuft so gut, dass du quasi keinen Job mehr haben brauchst, aber es ist immer noch ein Struggle.
Ja.
Und das ist so ein bisschen so diese ekelhafte Phase, die, glaube ich, viele durchmachen mussten. So.
Ja. Und wenn man dann mal die Situation hat, dass man Angst hat, man kann die Miete nicht bezahlen, macht man, also doof das klingt, aber dann macht man auch mal Werbung. Ich war zum Glück nie in der Situation, aber dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auch mal Werbung macht von der Handcreme, bei der man sich jetzt nicht selber davon überzeugt hat, dass sie wirklich 100% funktioniert.
Nee.
Sondern ist einfach froh, dass irgendwie Geld reinkommt, um ihm die Miete zu bezahlen.
Ja, also das finde ich auch immer, wenn da zu sehr drauf irgendwie gesagt wird, oh, der hat mal Werbung für das und das gemacht, denke ich mir.
Ja. Weißt du, was auch so ein Thema ist, wo ich finde, wird da kann ich die Diskussion darum nicht mehr hören.
Ja.
Tanzverbot an Karfreitag. Es war ja letzte Woche wieder so weit und es ist so, es ist neben Silvester- und Böllern-Diskussion so die vorhersehbarste politische Diskussion in Deutschland.
Ja.
Bei Silvester und Böllern verstehe ich es noch, weil da gibt es wirklich so einen Kern dahinter.
Ja.
Aber Tanzverbot an Karfreitag, Junge, ist doch eigentlich egal, oder?
Ja. Also es ist halt eine religiöse Sache. Ne?
Ja, es ist eine religiöse Sache. Ich check auch, ne?
Ja.
Ich check auch, dass es die Leute nervt. Es wird dann immer so ein Aufriss drum gemacht. So für einen Tag im Jahr ist das der größte Skandal und das bestimmende politische Thema.
Es ist halt polarisierend, so ohne Grund.
Ne? Ja, aber es zieht sich irgendwie, weißt du, ich bin einfach von Dingen genervt, wenn sie oft passieren.
Ja.
Und am Anfang war ich auch voll so drin.
Yeah.
Und war so, ja, Karfreitag, das ist ein Eingriff und wir sind doch eigentlich hier so unabhängig von Religion in Deutschland. Und mittlerweile bin ich so, ja, Junge.
Yeah.
Okay, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich alt werde und nicht mehr tanzen gehe.
Weißt du, wo ich das auch habe, von wegen, was mich ein bisschen aufregt? Wie unglaublich vorhersehbar, auch meme-mäßig, jedes Jahr geworden ist bezüglich aus Wetter.
Ja.
Also ich kann es nicht mehr, es ist wirklich, ja, es ist, also okay, Berlin war jetzt wirklich eine Ausnahme, dass wirklich mal 3 Wochen immer minus 5 Grad war, okay, aber es ist immer, oh, Frühling kommt, so, oh, doch kein Frühling, weil wieder kalt.
Ich glaube, das ist ein spezifisches Berlin-Ding, aber in Berlin geht jedes Jahr im April der Sound viral, der Sommer kam und Berlin war der schönste Ort auf Erden.
Ja,
kennst du den?
Ja, kenne ich ja.
Krass, die kennt man sogar außerhalb von Berlin.
Ja, aber die Junge, Leute, glaube ich auch.
Voll davon.
Der Sommer kam und Berlin war der schönste Platz auf Erden. Wir hatten das Gefühl, im Mittelpunkt der Welt zu stehen.
Ja, aber so, und dann kommt wieder, jetzt werden die Tage wieder länger, Hoffnung steigt. So.
Ja.
Und ich meine, ja, okay, Leute freuen sich auf den Sommer, warum auch immer, aber so.
Das war Ragebait-Versuch erkannt, wird nicht drauf eingegangen.
Okay.
Diesmal nicht.
Und dann, aber ich weiß nicht, und dann im Herbst, oh, ist schon wieder so früh dunkel. Also es ist immer das, also
aber
das
da kommt,
glaube
ich,
mit dem Alter.
Nein, da muss ich sagen, das spiegelt meine Emotionen aber wieder.
Ja, ich
also
weiß.
Also die check ich.
Ich verstehe auch, dass, aber die Leute, so die Sonnenlaufbahn ist immer die gleiche, okay?
Ja.
Wieso seid ihr überrascht?
Naja, weil es trotzdem dann überraschend kommt.
Ja, es geht dann schon relativ schnell, aber es geht halt jedes Jahr schnell.
Ich finde auch, also jetzt so langsam ändert sich, aber wenn man rausgeht, so die Bäume, die sind noch kahl, weißt du, die sind ja so noch nicht
Das grün. Muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich auch fühle. Ich finde es im Frühling immer, da denke ich mir, ach, oh, schön, wieder grüner.
Ja, aber es wird eben so langsam grün und dabei muss man ja sagen, es ist jetzt schon seit einigen Wochen so, dass die Tage länger sind als die Nächte. Also wir sind in der Phase des Jahres, wo es halt heller, mehr hell ist als dunkel und trotzdem sind da teilweise Bäume noch ohne Grün. Ich finde, das kann doch nicht angehen. Also was hat sich denn die Natur da gedacht, dass es im April noch nicht komplett grün ist überall?
Musst du mit dem Chef reden.
Muss ich wirklich mal mit dem Chef reden. Gott.
Richtig, was soll das?
Gott, was soll das?
Wieso, Levi sagt,
Nachholbedarf.
Ab 25. März muss alles grün sein.
Konsequent.
Ja.
Da lasse ich auch nicht mit
mir. Aber das frage ich mich auch manchmal, wie die Pflanzen das checken. Weißt du? Also, weil manchmal ist es ja trotzdem kühl, ne?
Ja, guter Call.
Und trotzdem bewölkt, aber sie blühen schon. Also, die haben, da ist noch irgendwie eine andere andere Uhr intern.
Boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das schon rausgefunden haben als Menschheit. Ich glaube nicht, dass das schon erforscht ist.
Gerne stitchen alle Biologen oder.
Oder kommentieren, aber ich denke nicht, dass wir wissen, woher Blumen wissen, wann Frühling ist.
Das klar, also
glaube ich nicht.
Aber es hat, weil es gibt einen Disconnect zwischen Wetter und Blühen. Das habe ich mir schon nochmal gedacht.
Ja, bin ich aber bei dir.
Da habe ich mich gefragt, so woher wisst ihr das? Ihr seid nicht bewusst, wie kann
also
das sein?
Schneeglöckchen, die heißen ja Schneeglöckchen, weil sie durch den Schnee wachsen. Mhm. Woher wissen die, dass das Ende Februar Schnee ist und nicht Anfang Dezember Schnee?
Stimmt.
Ergibt für mich keinen Sinn.
Nee, wirklich null. Das kann man interessant, glaube ich, mal aufarbeiten.
Ja, wenn sich da mal die Forschung mit beschäftigen würde, weißt du? Nicht immer mit hier Gender und so. Warum nicht mal mit Blumen?
Jawohl.
So.
Wieso immer diese ganze Sache so, oh, wer ist jetzt wer und so, ne?
Weißt du was? Wenn dann die Schneeglöckchen kommen, dann gehen bestimmt auch die Veganer raus und essen die.
Richtig.
Wie die das machen und so.
Genau, die Veganer essen den Fleisch, was ich essen will, das essen will.
Ist ja richtig Rede. Oh Gott. Hast du aber wieder einen rausgehauen, Heinz Rüdiger.
Ich sag dir, Werner, wenn die das immer so weitermachen, dann wird das ganz schlimm hier.
Apropos alte Leute-Witze. Kennst du noch Jodel?
Ja.
Die Plattform, wo so Studenten drauf sind.
Habe ich hier so, dass ich nach Top-Kommentare geiern, war Jodel geiern.
Ich muss auch sagen, das war, glaube ich, so meine Origin-Arc als Influencer. Ja. Weil ich war ein hohes Tier auf Jodel, weil ich habe Top-Jodel rausgehauen.
Es gab da keine Accounts.
Ja, ich habe Top-Jodel rausgehauen am laufenden Band. Da hat man dann auch immer so Karma-Punkte gesammelt. Da habe ich insane hohe Zahl erreicht.
Weißt du noch ungefähr?
Ich glaube, also auf jeden Fall so 600.000 oder so.
Ja, ich hatte, glaube ich, 100.000.
Ja, ich hatte 600.000. So. Und ich habe wirklich Top-Jodel rausgehauen, wie sonst
was. Vorteil, weil immer Berlin, das sehen dann mehr Leute.
Ja, hast natürlich recht. Aber ich meine, du hast Köln und Düsseldorf direkt nebenan. Aber ich gebe zu, ich hatte Vorteile. Und es hat mich dann aber wirklich genervt, dass ich halt immer so Top-Jodel habe. Aber dann halt, checkst du, dann hatte ich nichts davon, weil mir niemand folgen konnte, weil es war halt alles anonym und so.
Ja.
So, und diese Plattform Jodel, die haben damals aber viele auch so benutzt, so für Live-Rat. Also es gab irgendwie so Beichtstuhl und Ems fragen Ws, wo dann Männer Frauen gefragt haben und Ws fragen Ems, wo Frauen Männer gefragt haben. Und bevor ich die Geschichte jetzt erzähle, ich weiß selber, ich bin in dieser Geschichte der Böse.
Mhm.
So. Und ich habe ja so ein bisschen...
Aber gab es nicht bei Jodel auch mal diese, dass du innerhalb des Threads sehen konntest, wer ist?
Ja,
und das wurde dann auch weggenommen.
Nee, das gibt's. Also du kriegst halt eine Zahl.
Ich glaube, das war auch mal weg. Weil da hatte
ganz
ich,
am Anfang war das, glaube ich, nicht
da. Ich glaube, es war mal weg und da habe ich nämlich auch gedribbelt, weil dann hatte ich einen Jodel und eine witzige Antwort drauf und keiner wusste, dass ich beides bin.
Damn. Aber ich glaube, das war ganz am Anfang so.
Das kann sein.
Also ging dann auf jeden Fall relativ schnell, dass man das so nachverfolgen konnte, auch wer der originale Poster ist und so in den Kommentaren. Kleiner Disclaimer vorab, das ist eine Dating-Story. Normalerweise rede ich ja hier nicht über Dating-Stories, weil in meinem Interesse und in der anderen Personens Interesse, aber das ist jetzt so lange her, und zwar 7, 8 Jahre, dass ich mir denke, das wird sie garantiert schon vergessen haben. Mhm. Und sie wird garantiert nicht mehr wissen, wer ich bin und diesen Podcast nicht hören.
Willst du sie zurück, weil dann kann sie sich ja melden.
Nee, ich glaube, das Thema ist für mich durch, wie sich vielleicht auch jetzt ergeben wird in dieser Geschichte.
Okay.
Auf jeden Fall, ich war damals ganz frisch. Ich habe Grundschullehramt studiert, angefangen zu studieren. Und es gab damals eine sehr nette Person, eine Kommilitonin von mir.
Wir reden über 19-jährigen Levi.
Wir reden so über den 18-jährigen Levi. 18-jähriger Levi. Und es gab eine Kommilitonin von mir, die hatte einen Crush auf mich. So, und das war, es war einfach relativ offensichtlich. Das ist jetzt schwierig, das zu beschreiben. Aber so, sie hat schon häufig so meine Nähe gesucht und so wirklich auch über die ganz, ganz schlechten Witze gelacht und so. Und ne, so
ist
wie
immer
wenn du.
Ein guter Indikator.
Ja, wenn du so auf WikiHow so einen Artikel öffnest, wie merke ich, dass er oder sie auf mich steht?
Ja, ja.
7 todsichere Tipps. So, diese 7 todsicheren Tipps, die hat sie befolgt.
Ja, manchmal weiß man ja
einfach. Manchmal checkt man das. Ja. So, und ich muss sagen, von meiner Seite aus war das Interesse jetzt einfach nicht so sehr da. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt auf eine Person zugeht und sagst, ey, ich glaube, du stehst auf mich. Nee. Und ich wollte dir nur sagen, ich nicht.
Ja.
Das ist ja nichts, was man macht.
Hey,
ne?
Du, ich will kein Date mit dir.
Ja, du kannst halt, du kannst es halt versuchen, so ein bisschen zu.
Wäre vielleicht sogar ein Move, jetzt wo ich drüber nachdenke. Einfach irgendwie zu Leuten, so, wieso will ich ein Date mit dir? Ja, ich will auch nicht mit dir.
Sorry, ich wollte nur sagen, ich bin nicht interessiert, ja.
Genau.
Ja. Wäre vielleicht ein Move, aber man kann das so ein bisschen versuchen, durch die Blume zu kommunizieren, aber da waren nicht so richtig die Gelegenheiten da.
Ja.
So. Das hat sich jetzt aber auch wirklich ein Jahr hingezogen. Also ich habe ja ein Jahr Grundschullehramt studiert und am Ende dieses Jahres war klar, okay, ich breche ab. Ich habe aber trotzdem noch alle Klausuren in diesem Studium fertiggestellt, weil ich dachte, vielleicht kehre ich ja zurück und vielleicht kann ich mir das ja auch anrechnen lassen im neuen Studium, bla bla bla. Auf jeden Fall, es gab dann einen Kurs, den wir so zusammen hatten und in diesem Kurs haben wir dann am Ende eine Klausur geschrieben und das war so der letzte Termin, den wir so zusammen hatten. So, und wenn wir uns dann nochmal hätten sehen wollen, hätten wir uns extra verabreden müssen. Und auf der Basis waren wir nicht. Wir haben uns halt schon nur so in der Uni gesehen. So, und dann haben wir auch irgendwie öfter zusammen gechillt, mäßig in den Vorlesungen oder so nebeneinander gesessen. Aber wir haben
aber
uns nicht
privat.
Getroffen. Nicht privat. Ja. Wir haben uns auch nicht zum Lernen getroffen oder sonst was. Das Ding ist, das war keine normale Klausur, sondern das war so eine E-Klausur. Das heißt, wir haben die, weil der, also am Computer geschrieben und im Computerraum war nicht genug Platz. Das heißt, wir haben die in 3 Slots geschrieben. So,
aber das war nicht Corona, ne?
Nee, es war nicht Corona, war lange davor. Ja. Und der erste Slot war so von 8 bis 10 Uhr.
Lange,
der,
2018, 19?
Ja, 2018, 2 Jahre.
Ja, okay.
So. Und der erste Slot war so von 8 bis 10 Uhr, der zweite so von 11 bis 13 Uhr und der dritte dann so von 14 bis 16 Uhr oder so. Mhm. Und sie war halt im ersten Slot drin, von 8 bis 10 Uhr. Und ich war im letzten Slot drin, so von 14 bis 16 Uhr.
Ja.
So. Und dann hat sie mir so vor der Prüfung geschrieben, ey, yo, können wir vor der Klausur noch so kurz miteinander reden?
Mhm.
Und dann meinte ich so, also ja, theoretisch schon, aber du schreibst halt 4 Stunden fertig, bevor ich fertig bin.
Ja.
So. Und dann meinte sie so, ja, kein Problem, ich würde warten.
Mhm.
Und da war mir schon klar, worum es geht. Ne?
Ja,
es geht halt darum, dass sie wahrscheinlich sagen will, yo, wollen wir uns vielleicht daten oder so mäßig. Und ich habe mir dann gedacht, ich will ihr das eigentlich ersparen, dass jetzt extra 4 Stunden warten muss, nur um dann von mir einen Korb zu kassieren.
Ja.
Ist ja einfach ungeil. Und ich wusste aber nicht, wie. Und was macht jetzt 18-jähriger Levi, der keine Ahnung hat vom Leben,
Jodel.
Aber trotzdem sich irgendwie gut verhalten will? Jodel.
Ja.
Ganz einfach, ja. Und ich gehe dann in diesen Channel. Man muss sagen, damals war Jodel auch eine richtig, richtig belebte Plattform.
Ja.
So extrem viel ist da passiert. Ich gehe also in diesen Channel Ems fragen Ws, damit ich mich mal bei den Frauen erkundigen kann, wie das denn so läuft. Und habe dann halt so die Situation grob geschildert. So ganz grob, ne? Jo, da ist eine Person, die wartet auf mich, ne? Wie kann ich jetzt klar machen? Quasi Fabi und Levi geben Rat, nur jodelmäßig.
Richtig.
Hab dann auch ein paar,
und Levi braucht Rat.
Genau, ja. Levi braucht Rat war das. Auf Jodel. Und hab dann auch ein paar Tipps bekommen. Und ich bekomme dann aber, das war so 2 Tage vor diesem Termin, bekomme ich dann eine Nachricht von ihr, wo sie schreibt, jo, hat sich erledigt, wir brauchen uns nicht mehr treffen. Und ich bin so einerseits, ha, komisch. Aber andererseits auch so, jo, entspannt.
Oh no.
Ja.
Ich weiß,
und
glaub ich, was
der geneigte, die geneigte DurchmesserIn weiß vielleicht schon, was jetzt kommt. Schreibt dann auf jeden Fall die Klausur und dann so 2 Tage später kriege ich so eine Nachricht. Yo, ich habe übrigens dann Jodel gesehen.
Oh, fuck. Aber es hätte man dran denken können an deiner Stelle auch,
ja,
dass das passieren könnte.
Aber ich schwöre dir, es waren wirklich alle auf Jodel.
Yeah.
Ich habe wirklich versucht, es extra so
aber
zu...
Aber hat er auch viel Traffic bekommen?
Nein, das ist das Ding.
Ach so.
Der hat irgendwie so 4 Upvotes oder so,
okay.
Und in diesem Channel sind 20 Jodel die Stunde rumgekommen. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Und ich muss sagen, es tut mir auch wirklich leid. Aber jetzt ist die Frage, was ist besser? Wahrscheinlich ist es schon besser, wenn sie einfach 4 Stunden gewartet hätte und ich dann so in Person das gesagt hätte, oder?
Ja,
Ja, schon, 100%. Ja. Ich würde es auch heute nicht nochmal machen.
An einem Klausurtag nicht anderes groß was vor. Oder du hättest direkt sagen können, nee, was ist denn jetzt, so, weißt du?
Ja.
Hättest einfach so, okay, das ist jetzt eine...
Ja.
Also sie hat dir geschrieben so, können wir da vorher reden oder so, ja, ne? Da hättest du geschrieben, nein, sag jetzt. So.
Ja, hätte ich. Aber wie gesagt, es ist auch schon fast 10 Jahre her. Okay, nicht ganz, aber so 7, 8 Jahre ist schon her.
Ja.
Ich war einfach noch nicht so der beste Kommunikator. So.
Nee. Ja, ich meine, es ist natürlich... Also sie tut mir schon ein bisschen leid.
Ja, sie tut mir auch übel leid. Vor allem, sie war auch wirklich nett. Also ich habe sie auf einer freundschaftlichen Ebene mäßig auch gemocht. Checkst du? Es war halt nicht so die romantische Connection da.
Nee. Das,
ja, auf jeden Fall, es beschäftigt mich offensichtlich immer noch.
Ja.
Und also falls du das jetzt doch
irgendwie
hörst, es tut mir leid.
Ja, aber das war jetzt auch nicht so, weißt du, du hast ja nichts, du hast ja niemanden verarscht oder so. Weißt du?
Ja, eben.
Deswegen.
Ja,
man hätte es besser lösen können, das würde ich dir schon feedbacken, aber es ist jetzt, also du hast ja, mein Gott.
Ja, aber danke für dein ehrliches Feedback.
Ja.
Nächstes Thema.
Kennst du Gute Arbeit Originals?
Nein.
Das war, ich glaube, vor 7 oder 8 Jahren war das so ein Funk-Comedy-Format. Mhm. Und das ging auch nur ein Jahr. Aber bis heute, ich schaue mir diese Clips, also die haben so Sketch-Comedy gemacht, so 3, 4 Minuten. Das schaue ich mir bis heute an. Ich fand es so unendlich lustig. Es war so, kennst du das, wenn sowas richtig so genau dein Humor hittet?
Ja,
ich liebe es.
Ja.
Und ich habe diese Videos verschlungen. Und dann wurde dieses Format leider viel zu früh eingestellt.
Mhm.
Aber das haben damals Florentin Will und Katjana Gerz miteinander gemacht.
Ja.
Und deswegen haben die beiden, die stehen so ein bisschen auf so einem Comedy-Podest für mich.
Ja.
So wie bei anderen Leuten jetzt Anke Engelke oder Till Reiners. Also die finde ich auch beide sehr, sehr gut,
ja,
muss ich sagen. Aber deswegen Florentin Will und Katjana Gerz sind das so ein bisschen für mich. Und Katjana Gerz ist jetzt Teil von einem neuen Podcast zusammen mit Anna Duschime. Und dieser Podcast heißt Kaff Crimes. Und das ist ein True Crime Podcast, aber nicht so ein normaler Podcast, wo du dann nachts Albträume bekommst, sondern es geht wirklich um... Ich sag mal so, um Bagatelldelikte. Aber halt so um lustige Bagatelldelikte. Wenn man so, quasi wie Mord mit Aussicht, aber ohne, dass ein Mord passiert. Ja, also zum Beispiel um laute Kuhglocken oder um andere Bagatelldelikte, wie zum Beispiel so den größten Giftmüllskandal Bayerns oder halt andere Bagatelldelikte, wie zum Beispiel ein Dorf, das so zusammen einen Mord vertuscht. Checkst du? Halt einfach Fälle, die jetzt nicht so
traumatisierend sind.
Ja, okay, vielleicht sind teilweise auch schon heftigere Sachen dabei, okay, aber es ist also ein bisschen more lighthearted.
Okay.
Also vielleicht für die Zielgruppe, für alle Leute, weil da habe ich auch einige im Freundeskreis, für alle Leute, die sich so denken, True Crime Podcasts, die sind mir ein bisschen zu heftig, die höre ich zwar gern, aber habe ich das Gefühl, die tun mir nicht so gut.
Mhm.
Ist das jetzt vielleicht eine Alternative für euch, nämlich Cuff Crimes? Und was auch ein Crime ist, wie gut du heute aussiehst, Fabi.
Wow. Selber.
Fabi und Levi geben Rat.
Hi Fabi, hi Levi. Ich möchte in Zukunft Bestatterin werden und ich habe auch schon 2 Praktikas in 2 unterschiedlichen Betrieben durchgeführt. Und es hat mir, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, unfassbar viel Spaß gemacht, in dem Bereich zu arbeiten. Und es ist wirklich seit 3 Jahren jetzt fast schon mein Traumberuf. Ich habe aber auch irgendwie so ein bisschen Bedenken. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass ich das irgendwie bereuen könnte, weil ich nicht ganz so richtig weiß, wie ich mit schwierigen Fällen umgehen soll. Und damit meine ich jetzt nicht so tragische Fälle, in denen Menschen zu jung verstorben sind, sondern eher so der Zustand der Verstorbenen, weil ich schon viele Geschichten gehört habe, wo Verstorbene ja lange unentdeckt waren oder durch schwere Autounfälle nicht mehr ganz so schön aussahen. Und das schreckt mich jetzt doch etwas ab, obwohl es mir eigentlich nichts ausmacht, Verletzungen zu sehen. PS, noch eine Nebensache. Wie kann ich Kollegen und vor allem trauernden Menschen sagen, dass sie ein bisschen deutlicher sprechen sollen oder ja, nicht so leise sprechen sollen? Ich bin nämlich literally taub mit Cochlea-Implantaten. Genau, ich hoffe, die Nachricht ist nicht zu lang und ich freue mich ganz doll über eine Antwort. Liebe Grüße!
Ja, wow. So, das
ist ein geiler Einsatz.
Wollte ich gerade sagen.
Ja.
That's what I'm talking
ja
about.
Das so, solche Fälle wollen wir hier.
Genau.
Solche Fälle.
Nicht immer nur, also natürlich gerne auch schicken, aber nicht Dr. Sommer, sondern Dr. Tod. Ja, also ist natürlich eine sehr individuelle Problematik, würde ich jetzt erstmal sagen.
Also erstmal mein Mitgefühl, ich checke.
Ja, ich habe da glaube ich auch so, Verwesung ist jetzt auch nicht meine Leidenschaft.
Nee, meine auch nicht. Auch wenn ich da jetzt vielleicht so ein bisschen... mich abhebe, aber unpopular Opinion.
Genau, ich mag Menschen ohne Maden drin.
Ja.
Genau. Ich denke, das ist so eine klassische Situation. ein Traumjob ist halt immer noch ein Job. Kein Job ist perfekt.
Ja.
Ne? Also ich glaube, man hat so immer so Sachen, die man nicht mag.
Ja.
Und ich denke schon, es ist eine Gewöhnungssache. Ich glaube,
glaub, nämlich auch.
Weil ich habe auch einen Kumpel, also der ist jetzt Polizist, ein guter. Aber der meinte, der hat auch in einer speziellen speziellen Einheit so, wo halt auch sehr grafische Sachen passiert sind. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Aber er meinte auch, das ist schon brutal, wie man sich, also am Anfang hat er teilweise fast gekotzt so, aber dann, man gewöhnt sich dran.
Ja, ich habe das auch oft gehört so von KrankenpflegerInnen
in
meinem Umfeld. Das ist jetzt so die nächste Komponente, nächste Analogie, die ich da machen kann. Aber die sagen auch immer, am Anfang hat man so Angst davor, auch irgendwie den 90-Jährigen dann aus der eigenen Scheiße zu heben und dann sauber zu machen, gerade bei alten PflegerInnen. Und die haben sich aber auch schnell dran gewöhnt.
Ja.
Oder auch in einem ganz kleinen Maßstab, meine Familie hat sich irgendwie arschschnell dran gewöhnt, die Hundescheiße von meinem Hund wegzumachen, wo ich mich heute vor ekel. Aber das machen die, als wäre es gar nichts.
Ja.
Ich glaube auch, das ist was, woran man sich gewöhnt. Und vor allem, du gehst ja auch in eine Ausbildung und die wissen ja, dass das Teil dieses Jobs ist und dass man da am Anfang
Berührungsängste hat.
Ich würde es zumindest hoffen.
Ja.
Ich würde es erwarten, dass man nicht direkt am ersten Ausbildungstag direkt mit der schlimmsten Leiche der Welt konfrontiert wird.
Ja.
Sicher gibt es da auch Storys. Weil man hört viel über Ausbildung, aber ich hoffe, im Normalfall ist das nicht der Fall. Und ich denke, da wird dann auch eine Ranführung stattfinden. Und deswegen, wenn du halt sagst, das ist ein Job, für den du sterben würdest, 2 Euro für Ferdinand, da würde ich auch sagen, mach dir da vielleicht gar nicht so große Gedanken drum, weil ich glaube, das ist so eins dieser Themen, das am Ende gar nicht so groß ist, wie man denkt. So, natürlich kommt dann ein Ekel und natürlich muss man dann auch, wie du sagst, erstmal lernen, damit umzugehen. Aber ich kann mir vorstellen,
und man kann ja sogar noch ein bisschen deeper sagen, gerade dann ist es sehr wichtig, das quasi ehrenhaft zu machen, weißt du?
Ja,
die Leute zu retten. Ja. Genau, dass man sagt, ja okay, der Tod war so grausam, aber ich bin jetzt dafür verantwortlich, quasi so ihm das letzte Mal quasi aufzubereiten Ehre zu erweisen und dann zu sagen, okay, so kann er dann ruhen.
Ja.
Weißt du, das ist nur ein bisschen ein schönerer Gedanke als.
Ja, finde ich auch.
Und wie gesagt, es ist, man wird in jedem Job wird man Sachen haben, die einem nicht gefallen.
Ja.
So, und natürlich sind das jetzt grafischere Sachen, wenn man Bestatterin werden will. Zuallererst feiere ich irgendwie, dass man sagt, Bestatterin ist mein Traumberuf.
Ja.
Finde ich das auf jeden Fall. Hört man nicht so oft.
Ja, finde ich auch.
Sage ich. Also, die meisten Leute, die ich sind, glaube ich, so Bestatter, Familien quasi. Ja.
Viel geiler, als wenn man so sagt, ich will Bürokaufmann werden.
wir werden der offizielle Bürokaufmann
helfen. Bestatter, hält.
Podcast.
Ja, Shoutout an alle Bürokauffrauen.
Genau, ihr macht super Arbeit.
Man muss auch sagen, wir machen das wirklich gerade also aus der größten Fallhöhe, so aus dem größten, vom größten Thron. Wie sagt man?
Ja, ich.
Vom Elfenbeinturm. Wir machen das vom absoluten Elfenbeinturm. Wir werden dafür bezahlt, dass wir einfach nur unsere Meinung zu irgendwas abgeben. Ja. Andere Leute müssen sich für einen Hungerlohn dafür abrackern, dass sie die Scheiße von anderen Leuten entfernen. Und wir sind so,
mein Gott.
Gewöhnt man sich halt dran. Nicht jeder Job kann geil sein. Ihr werdet da ja auch für bezahlt.
Genau. Manchmal müssen wir auch posten.
Ja. Ey, manchmal stehen wir morgens auf und sind ein bisschen müde und gehen dann trotzdem hier zur Podcastaufnahme. Ja, genau. Also da kannst du mal fragen, wer hat es hier wirklich schwerer?
Es ist wirklich, das Leben ist hart.
Du hast bei mir übrigens nochmal zusätzliche Sympathien gewonnen, weil du bist ja literally taub mit Cochlea-Implantaten. Also. Ich bin nicht literally taub, ich bin einfach nur ganz normal schwerhörig, aber ich finde es immer cool. Ich finde, wir Hörgeschädigten, wir müssen zusammenhalten. Ich würde tatsächlich sagen, offen kommunizieren, sonst hilft ja alles nichts.
Nee.
Sondern
ich bin natürlich nicht in der Situation, aber ich glaube, einfach das zu erklären, nicht einfach zu sagen, red lauter, sondern so, hey, ich bin halb
taub. Ich bin taub.
Ja. Cochlea-Implantat heißt komplett taub?
Nee, oder? Doch, man kann taub sein und dann durch Cochlea-Implantate gehören.
Das ist crazy, ne?
Ja.
Wie das wieder geht.
Das ist wirklich crazy.
Wissenschaft.
Aber man hört halt ganz anders als andere Menschen. Das ist nicht so, dass man...
Ich glaube, das muss man einfach erklären.
Das muss man erklären und auch darauf hinweisen. Also... Ja. Auch trauernde Menschen, man darf trauernde Menschen unterbrechen und sagen, können Sie vielleicht ein bisschen lauter sprechen? Ich verstehe Sie nicht.
Schreien
und da
Sie
wird
nicht
jeder
so
hier richtig. bitte schreien Sie mich an.
Genau.
Ich meine, ansonsten kannst du ja nicht arbeiten, ne?
Nee. Aber es ist auch schon mal sehr viel wert, nochmal als Unterstützende.
Aber da habe ich auch vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, weil so blinde Menschen, die gehen ja immer so mit einem gelben Zeichen und drei Punkten rum und die haben immer so einen Gehstock, ne?
Ja.
Aber taube Menschen, so, die haben ja jetzt nicht so ein Zeichen dafür.
Nee.
Und ich meine, wenn man dann wirklich taub ist, wenn man vielleicht auch keine Cochlea-Implantate mehr hat, trägt man dann so eine Plakette mit Ich bin taub oder so?
Du bist ja funktionsfähiger als Blinde. Also du kannst ja sehen. Natürlich hast du Nachteile, krasse.
Ja,
und
aber ich meine, dann steht halt so eine Person vor dir und hört nicht.
Aber die meisten können ja trotzdem quasi kommunizieren.
Ja,
so,
es ist schon nochmal was anderes. Ich check auch, warum Blinde sich zu erkennen geben. So. Ja. Warum es wichtiger ist bei Blinden, dass man Blinde erkennt. Ich finde es halt trotzdem krass, weil Tauben sieht man einfach gar nichts an. Tauben sieht man das einfach gar nicht an, Taubenmenschen.
Und besonders wenn die dann, viele von denen können ja trotzdem reden so.
Ja.
Also
und ich check aber auch deinen Struggle, weil wir sagen das jetzt so, ja, sag den Leuten einfach, dass du taub bist.
Natürlich, wenn da jemand gerade so einen halben Nervenzusammenbruch und dann zu sagen, hey, übrigens, ich verstehe dich nicht.
Mir ist das aber auch unangenehm, wenn ich Leute nicht verstehe, zu sagen, ey, ich verstehe dich nicht. Und dann, wenn ich sie beim zweiten Mal immer noch nicht verstehe, weil die irgendwie nuscheln oder so.
Ja.
Ich fühle mich so kacke. Dann traue ich mich auch oft nicht nochmal was zu sagen.
Hoffen, dass keine Frage war und grinsen.
Ja, wirklich. Ja. Wirklich. Am besten, wenn du mit trauernden Personen sprichst, nicht die ganze Zeit grinsen.
Ja, war ein alles. Ich weiß nicht, wohin mit dir.
Ja, okay. Weiter.
Okay, ja.
Rede weiter.
Mensch, interessant. Das ist ja ein Ding, du.
Genau.
Ja, nee, aber ich finde das sehr cool. Ich würde da, also, wie gesagt, da wirst du, wenn, ich denke mal, das werden gute Ausbilder sein, da wirst du ja langsam rangeführt. Und es sind ja immer noch, die meisten Fälle sind ja normal.
Genau, das ist eine Ausnahme, ja.
Ich
habe das Gefühl, als Altenpfleger musst du da deutlich öfter die Leute aus der Scheiße suhlen.
Ja, genau.
Boah, ich muss mal mit diesem Vergleich aufhören.
Ja, ich merke auch schon, das ist ein bisschen eine Fixierung.
Ja, ist vor allem so eine richtig unnötige Fixierung, bei der es auch nur, also bei der es mit Sicherheit darauf zuläuft, dass ich irgendwann deswegen so gecancelt werde, weil die Leute sagen, sag das schon so auffallend oft und irgendwie ist das ja auch diskriminierend gegen alte Leute und dann schreibt wir ja die Bild und dann haben wir, also es wäre jetzt auch nicht mein erstes Mal.
Ich glaube, Real Talk, wenn du noch was Diskriminierendes gegen alte Leute sagen würdest, würde mittlerweile gar keiner mehr darüber berichten, die würden einfach sagen, ja,
das weiß ist ich nicht, Baby. Weiß ich nicht. Ich denke immer, es juckt die Leute mittlerweile nicht mehr, aber dann gibt es trotzdem jedes Mal eine neue Bildschlagzeile.
Ja, Leute haben dich halt einfach um Kika. Ne?
Ja, sollen sie. Sollen sie. Also ist ja, irgendwie muss ich die Zielgruppe ja auch erreichen, weißt du? Es gibt halt so zwei Arten, wie du Öffentlichkeitsarbeit machen willst.
Ja.
So einmal in der Zielgruppe, die dich schon kennt, willst du ein bestimmtes Image haben, irgendwie sympathisch sein, natürlich auch werbefreundlich. Man will ja immer noch Geld verdienen und so. Und andererseits geht es aber auch darum, sich bestimmte Zielgruppen zu erschließen. Und das kann man oft oder vor allem so durch Kontroversen. Kontroverse Menschen kennen die meisten.
Ja.
So, und für mich geht es ja jetzt in der sterbenden Zielgruppe vor allem darum, bei älteren Leuten bekannt zu werden. So, erstmal so mein Image zu setzen.
Dann kommt ja auch dein Facebook-Arc.
Da kommt auch mein Facebook-Arc, genau. Die Leute müssen mich ja erstmal kennenlernen. Und deswegen ist es so, okay, wir fangen so on the wrong foot an.
Ja.
Aber dann arbeiten wir uns vor.
Das bei mir ist das auch immer so. Wenn die Leute mich das erste Mal sehen, haben sie immer so, wer ist das denn? So, sieht ein bisschen komisch aus. Und dann hole ich sie mir immer auf meine Seite.
Ja, das war auch so, als ich auf YouTube angefangen habe und auf Instagram. Am Anfang, ich hatte total negative Kommentare.
Ja.
Alle haben mich gehasst und so gesagt, oh, warum redet der so schnell? Du bist so ein komischer.
Ja. Ich muss sagen, das ist ein Ego-Boost, wenn ich denke, okay, je besser sie mich kennen, desto mehr mögen sie mich. Das ist gut.
Am Anfang hat mich das auch verunsichert, aber dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja okay, ich muss jetzt, also gerade auf YouTube, da muss ich jetzt einfach nur warten, ein bisschen negative
aber
Kommentare
aufhören. Aber jetzt nochmal kurz zurück, als Bestatterin würde ich nicht sagen, dass du kontrovers sein solltest.
Nee, ich bin jetzt hier gerade auch aus dem Bereich raus, wo ich hier Rat gebe. Ich will auch, die Zielgruppe musst du dir, das ist was anderes.
Die sterbende Zielgruppe ist literarisch ihre.
Ja, stimmt.
Ist ihre Zielgruppe.
Vielleicht können wir da so ein Business aufmachen. Oh mein Gott, vielleicht könnte ich da. Nee, jetzt wird es
zu makaber.
Jetzt
wird es zu makaber. So, bevor es hier noch mehr makaber wird, hören wir aber auf.
Okay.
Würde ich sagen. Also, die Nummer ist die 0160363 mal die 0, 2 mal die 3. Ihr erreicht uns unter der Mail muster-durch@ard.de. Auf jeglichen Social Media Plattformen und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, Muster durch. Freunde, es war uns eine Ehre. Bis nächste Woche und tüdelü.
Ciao.
Muster durch mit Levi und Fabi. Ein Podcast von Das Ding, Bremen Next, UFM, Puls, Sputnik, Enjoy, Unser Ding, 1Live und Fritz für die ARD.